wenn ein Vektor, also ein Eigenvektor v, der ungleich dem Nullvektor sein muss, existiert, so dass A, diese Matrix angewendet auf diesen Vektor v, gleich Lambda mal v ist. Das ist einfach die Definition von einem Eigenwert und einem Eigenvektor. Und das Ganze ist deswegen wichtig, weil man also sieht, wenn es diese Eigenwerte und Eigenvektoren gibt, dann ist die Wirkung von der Matrix auf den Vektor ganz einfach nur eine Multiplikation mit einer Zahl. Das Zweite, was ich wiederholen will, ist das Skalarprodukt. Und zwar seien x und y zwei Vektoren. Sagen wir mal dreidimensionale Vektoren. Dann gilt, dass x Skalarprodukt mit y ist gleich x transponiert mal y. So, das war nur die Wiederholung. Ich hoffe also, dass Sie das wiedererkennen. Und jetzt wollen wir uns den Fragen zuwenden, was denn so für allgemeine Eigenschaften es gibt von Matrizen, Eigenwerten und Eigenvektoren. Okay, also jetzt kommt das Neue. Und zwar nehmen wir jetzt an, also sei A eine Matrix, eine 3×3 Matrix, und die sei symmetrisch, das heißt, es gelte, dass sie gleich ihrer transponierten Matrix ist. Außerdem seien V1 und V2 Eigenvektoren mit den Eigenwerten Lambda 1 und Lambda 2. Also Lambda 1 für V1 und Lambda 2 für V2. Gut. Dann gilt. Schauen wir uns mal Folgendes an. V1 transponiert Matrix V2. Zum ersten Mal kann man sich überlegen, wenn A auf dieses V2 wirkt, dann kommt da wieder ein normaler Spaltenvektor raus. Das heißt, wenn ich den dann mit dem Transponierten multipliziere, dann ist das einfach das Skalarprodukt von diesem Vektor V1 mit dem Vektor A mal V2. Gut, jetzt wissen wir aber, dass V2 ja ein Eigenwert von Lambda ist, von A mit dem Eigenwert Lambda 2. Das heißt, das ist gleich V1 transponiert, Lambda 2 V2 ist gleich Lambda 2 V1 Skalarprodukt V2. So, das ist die erste Gleichung. Die zweite Gleichung. Man kann auch herleiten, dass V1 transponiert V2 ist gleich AV1 transponiert V2. Und hier an der Stelle geht ein, und jetzt benutzen wir die pädagogische Kreide, dass A gleich A transponiert ist. Gut, jetzt wissen wir wieder, dass V1 ein Eigenvektor von A ist, zum Eigenwert Lambda 1. Das heißt, es gilt Lambda 1 V1 transponiert V2 ist gleich Lambda 1 V1 Skalarprodukt mit V2. Ist das soweit klar, nachvollziehbar? Gut, jetzt haben wir also diese zwei Gleichungen. Da ziehen wir die voneinander ab. Auf der linken Seite steht dasselbe. Dann folgt also die Gleichung Lambda 1 minus Lambda 2 mal das Skalarprodukt von V1 mit V2 ist gleich 0. So. Jetzt haben wir die Gleichung hergeleitet, jetzt gucken wir, was sie bedeutet. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Erster Fall, wenn Lambda 1 ungleich Lambda 2 ist, dann folgt offensichtlich, dass V1 senkrecht auf V2 steht. Das können Sie sich merken, also Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten stehen sie immer senkrecht aufeinander. Das ist die erste Möglichkeit. Zweiter Fall, Lambda 1 ist gleich Lambda 2 und das nennen wir mal Lambda. Dann kann man sich einen neuen Vektor angucken, den Vektor x, der soll sein a mal v1 plus b mal v2 und a und b sind irgendwelche reellen Zahlen. Und dann kann man sich natürlich fragen, okay, was ist denn die Matrix A angewendet auf den Vektor x? Und weil ja Matrizenmultiplikation linear ist, steht da gerade A mal die Matrix A angewandt auf V1 plus B mal die Matrix A angewandt auf V2 ist gleich, das ist Lambda mal V1, das ist Lambda mal V2. Also folgt insgesamt, dass das Lambda mal x ist. Das heißt, auch x ist ein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda. Was Sie also sehen ist, dass egal welche Linearkombination Sie von den beiden Eigenvektoren bilden, Sie immer wieder einen neuen Eigenvektor rausbekommen. Und dass also zu diesem Eigenwert Lambda hier eine zweidimensionale Ebene gehört, die von V1 und V2 aufgespannt wird. Und in so einer Ebene kann man natürlich immer zwei Vektoren als Basis wählen, die senkrecht aufeinander stehen. Also in Ebene, die von V1, V2 aufgespannt wird, können gewählt werden. Also man sieht jetzt unter der Annahme, dass es solche Eigenwerte und Eigenvektoren überhaupt erstmal gibt, das haben wir ja oben reingesteckt, dass diese dann also dass die Eigenvektoren, so sie denn existieren, senkrecht aufeinander stehen werden. Im Skript, in der derzeitigen Version vom Skript ist da leider ein Fehler drin. Da klingt das so, als ob die Existenz der Eigenwerte und Eigenvektoren da auch schon draus folgt. Das ist allerdings nicht so. Um die Existenz der Eigenwerte und Eigenvektoren zu zeigen, muss man deutlich mehr Aufwand betreiben. Und da wollen wir auf die Hömer verweisen, weil das ist ein klassisch mathematisches Problem. Aber ich kann hier trotzdem sagen, was passiert. Also man kann allgemein beweisen in höherer Mathematik, wenn man eine symmetrische Matrix hat, eine ganz allgemeine N-Kreuz-N-Matrix, dass man dann immer eine Basis findet aus senkrecht aufeinander stehenden Eigenvektoren. Und im Skript, in der nächsten Version des Skripts, wird das entsprechend noch abgeändert. Gut. Das war das Erste, was ich beweisen wollte. Schauen wir mal, ob wir damit irgendwas Praktisches anfangen können. Also, ich schreibe das nochmal hier dazu. Für A gleich A transponiert kann immer eine Orthonormalbasis, heißt das, also einfach eine Basis von senkrecht aufeinander stehenden normierten Vektoren aus eigenen Vektoren gefunden werden. Und das wird in der Höhemar bewiesen. So, im Folgenden nehmen wir nun also an, dass Psi V1, V2, V3 so eine Orthonormalbasis. Also gilt, zunächst mal sollen das ja alles Eigenvektoren sein, also gilt Lambda A angewandt auf Vi ist irgendein Lambda I mal Vi. Und zweitens sind das alles senkrecht aufeinander stehende normierte Vektoren. Das heißt, das Skalarprodukt von Vi mit Vj ist gleich Delta Ij. Sprich, das ist 1, wenn I gleich J ist und 0 sonst. Ich schreibe das hier sicherheitshalber nochmal dahinter. 1 für I gleich J, 0 für I ungleich J. Genau das ist es ja, was das bedeutet. Gut, und jetzt nehmen wir uns diese drei Vektoren her und definieren uns eine neue Matrix. Die Matrix S. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir schreiben in die erste Zeile V1 transponiert, in die zweite Zeile V2 transponiert und in die dritte Zeile V3 transponiert. Und das ist offensichtlich eine 3x3-Matrix. Und explizit schaut die wie folgt aus. Also das ist V1, 1, V1, 2, V1, 3. Wobei das zum Beispiel die zweite Komponente des ersten Vektors ist. V2, 3, V3, 1, V3, 2, V3, 3. Gut, schauen wir uns diese Matrix mal an. Und natürlich, wenn wir die Matrix haben, nehmen das gleich wieder runter, aber das will ich noch hinschreiben, können wir uns auch die transponierte Matrix angucken. Die ist einfach gegeben durch V1, V2, V3 in die Spalten geschrieben. Gut. Und da können Sie sich davon selber überzeugen, wenn Sie das ausrechnen, haben Sie das S transponiert mal S ist gleich der Einheitsmatrix, der 3x3-Einheitsmatrix. Ja, machen wir da weiter. Okay, jetzt haben wir also diese Matrix uns konstruiert und jetzt schauen wir uns mal an, was denn das Produkt von S mal der Matrix A, unserer ursprünglichen Matrix, über die wir was lernen wollen, mal S transponiert ist. Naja, das ist S mal A. S transponiert, das steht da unten. Das ist die Matrix, wo die Vektoren in den Spalten stehen. So, jetzt kann ich natürlich verwenden, ne, dass dies hier alles Eigenvektoren sind. Das S hier ist V1 transponiert, V2 transponiert, V3 transponiert. Und die Wirkung von dem A auf diese Matrix S hier ist einfach dadurch gegeben, dass ich Lambda 1 V1 habe, Lambda 2 V2, Lambda 3 V3. Gut, und jetzt kann ich diese beiden Matrizen, die da noch stehen, multiplizieren. Dann kriege ich das Folgende raus. Hier habe ich Lambda 1 mal das Skalarprodukt von V1 mit V1. Hier habe ich Lambda 2, das Skalarprodukt von V1 mit V2 Lambda 3 Skalarprodukt von V1 mit V3. Und hier habe ich genauso Lambda 1 Skalarprodukt von V2, V1, Lambda 1, V3, V1, Lambda 2, und so weiter. So, da steht V2, V3. So, jetzt haben wir also diese Matrix. Und damit das klar ist, da stehen einfach nur Zahlen drin, weil hier in jedem Eintrag steht ja irgendeine reelle Zahl mal ein Skalarprodukt von zwei Vektoren. Das heißt, das ist auch irgendeine reelle Zahl. Gut, und jetzt wissen wir aber ja, dass diese VIs, und dass die eine Orthonormalbasis bilden, dass also genau diese Relation da gilt. Das heißt, diese Elemente V1 Skalarprodukt mit V2 zum Beispiel, das ist 0. Was also da am Ende stehen bleibt, und hier V1 mit V1 ist 1, ist also Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3. Und der Rest sind einfach 0. So. So, das nennt man, was ich hier gerade gemacht habe, nennt man Diagonalisieren. Oder auch Hauptachsentransformation. Der Name Diagonalisieren ist relativ klar, weil ich ein Verfahren verwendet habe, um aus meiner Matrix A eine Diagonalmatrix zu machen. Die Hauptachsentransformation, das wird nächsten, also in der Mechanik dann klar, und zwar, wenn man rotierende Körper sich anguckt, dann gibt es ein Objekt, das nennt sich Trägheitstensor. Das beschreibt, wie der Körper halt rotiert um verschiedene Achsen. Und wenn man so einen Trägheitstensor hat, dann ist es immer sehr geschickt, wenn man eine Basis aus solchen Eigenvektoren wählt, sodass der diagonal wird, weil bezüglich dieser Achsen dann die Bewegung besonders einfach wird. Allerdings hat dieses Verfahren der Diagonalisierung noch sehr viel wichtigere Konsequenzen, nämlich in der Quantenmechanik ist es das A und O. Wenn man in der Quantenmechanik irgendwelche Rechnungen macht, dann diagonalisiert man auch immer irgendwelche Matrizen, und diese Zahlen Lambdas, die Eigenwerte, entsprechen in der Quantenmechanik dann genau den Energien. Wenn Sie zum Beispiel sich ein Wasserstoffatom hernehmen, dann müssten Sie eine entsprechende Matrix diagonalisieren. Und die Eigenwerte sind dann genau die Energien, die Sie zum Beispiel in irgendeinem Spektroskopie-Experiment messen könnten. Also ich hoffe, das motiviert, dass man dieses Diagonalisieren wirklich braucht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man das denn macht. Also ich meine, wenn ich mal diese Eigenwerte und Eigenvektoren kenne, dann kann ich die Rechnung da natürlich machen. Aber die Frage ist, wie komme ich denn an diese Eigenwerte und Eigenvektoren ran? So. Also. Gut. Also, fangen wir mal damit an. Wir wollen die Eigenwerte bestimmen. Wir wollen uns also irgendwie angucken, was ist die Wirkung von A auf den Vektor Vi, ist Lambda I Vi. Und jetzt können wir schreiben, das hier ist ja gerade Lambda I, die Einheitsmatrix, mal der Vektor Vi. Naja, das heißt, was hier im Wesentlichen steht, ist Lambda I, die Einheitsmatrix angewendet auf den Vektor Vi, muss der Nullvektor sein. So, und diese Gleichung Stern wird uns jetzt eine Weile beschäftigen. Es stellt sich also die Frage, hat Stern irgendwelche Lösungen V, I, die ungleich dem Nullvektor sind? Weil der Nullvektor ist ja schon per Definition ausgeschlossen. Gut. Also um diese Frage zu beantworten, gucken wir uns erstmal noch ein bisschen was anderes an. Und zwar eine allgemeinere Frage. Und zwar nehmen wir uns eine Matrix her, B. Die soll aussehen wie folgt. B1 transponiert, B2 transponiert, B3 transponiert. Das heißt, wir nehmen uns irgendwelche drei Vektoren BI her. Die schreiben wir in eine Matrix. Und dann Frage, existiert ein Vektor x ungleich dem Nullvektor mit die Matrix angewendet auf den Vektor x ist gleich der Nullvektor. Dass man hier den Nullvektor ausschließt, macht auch Sinn, weil für den Nullvektor ist die Gleichung trivial erfüllt. Da gibt es ja nichts mehr, was man irgendwie tun müsste. Gut. Und jetzt wollen wir uns also die allgemeinere Frage hier anschauen. Und was kriege ich da noch hin? Wenn Sie sich das hier angucken und Sie wissen, wie diese Matrix hier aussieht, dann können Sie sich ja das ausrechnen. B angewendet auf x ist gleich die Matrix. B angewendet auf x ist natürlich ein Vektor, Entschuldigung. Und in diesem Vektor steht Folgendes drin. In der ersten Komponente steht das Skalarprodukt von B1 mit x, in der zweiten steht das Skalarprodukt von B2 mit x und in der dritten steht das Skalarprodukt von B3 mit x. Und das muss also gleich dem Nullvektor sein, das heißt 0, 0, 0. So, jetzt stellt sich die Frage, was steht denn da? Da stehen drei Gleichungen für dieses x. Was bedeuten die? Vorschläge? Ja?
Das heißt, dass x auf allen B-Vektoren senkrecht stehen muss.
Genau. Also hier die erste Gleichung sagt, dass das x senkrecht auf B1 steht, die zweite, dass es auf senkrecht auf B2 steht und die dritte, dass es auch senkrecht auf B3 steht. Das heißt, x steht senkrecht auf allen Vektoren BI. Naja, offensichtlich ist das ja eine Frage, also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben einen dreidimensionalen Raum, in dem haben Sie drei Vektoren drin, nämlich diese BIs, und jetzt suchen Sie einen Vektor, der auf allen dreien senkrecht steht. Das wird natürlich nicht immer funktionieren, sondern es geht nur, wenn die drei Vektoren BI, wenn die alle in einer Ebene liegen, weil dann können Sie einen Vektor finden, der senkrecht auf allen dreien steht. Wenn die drei Vektoren BI linear unabhängig sind und jeder eine andere Richtung zeigt, dann werden Sie wohl kein x finden, was senkrecht da drauf steht. Ja, also die BIs sind linear abhängig. Naja, und das Einfachste, was man jetzt machen kann, das schreibe ich lieber mal auf die nächste Tafel, um zu gucken, ob drei Vektoren linear abhängig sind. Ja?
Warum steht da oben bei B auf x angewendet nicht B transponiert? Da links
ist das. Ja, Moment. Also in der Matrix B, da steht ja irgendwas drin, B1, 1, B1, 2, B1, 3. Ja? Und da steht irgendwas anderes. Und hier steht x1, x2, x3. Und wenn Sie das jetzt anwenden, dann steht da b11 x1 plus b12 x2 plus b13 x3. Und hier was Entsprechendes. Naja, und das hier ist gerade das Skalarprodukt vom Vektor b mit dem Vektor x. Vom Vektor b1 mit dem Vektor x. Okay? Gut. Okay, also jetzt suchen wir also eine Bedingung, diese Vektoren b, die müssen alle, also die müssen in der Ebene liegen, die müssen also linear abhängig sein. Und dafür kann man sich also angucken, ein Objekt, das nennt man die Determinante dieser Matrix b, das ist definiert als das Spartprodukt von B2, von den Vektoren, von den drei Vektoren B. Also dieses Ding ist so definiert und das muss jetzt natürlich 0 sein, damit die drei Vektoren linear abhängig sind. Also ich schreibe das hier mal dazu, dieses Ding da, das heißt Determinante von B und das entspricht genau dem Volumen von B1, B2. Ah, das ist vielleicht schlecht. Also Sie haben ja die drei Vektoren und jetzt können Sie sich ja vorstellen, dass Sie mit den drei Vektoren ein geometrisches Objekt basteln und das hat irgendein Volumen und das kann man genau mit diesem Spartprodukt ausrechnen, hat der eine oder andere vielleicht in der Schule gesehen. Und dieses Spartprodukt ist genau das, was man auch Determinante nennt. Gut. Stellen wir uns zunächst mal die Frage, wie man dieses Determinante B dann ausrechnet. Und bisher haben wir ja nur dreidimensionale Vektoren. Das ist also B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. Naja, und jetzt können Sie das da oben mal als zusätzliche Hausaufgabenübung unterm Weihnachtsbaum, können Sie sich das mal zusammenrechnen, einfach die Definition von den Vektoren B da einsetzen und dann bekommen Sie raus, dass das B11 B mal B22 mal B33 ist plus B13 B21 B32 plus B12 B23 B31. Das wären die ersten drei Terme, die kommen mit einem Plus. Und dann minus B11 B23 B32 minus B12 B21 B33 B13 B22 B31. Gut. Also wie gesagt, versuchen Sie das mal herzuleiten. Ist ganz leicht. Und das ist die Regel von Sarrus. Die sagt einem also, wie man die Determinante von einer 3x3-Matrix ausrechnet. So. Bevor wir uns wieder unseren Eigenwerten da drüben zuwenden, ein kurzer Einschub, was ist denn, wenn ich nur eine 2x2-Matrix habe? Naja, wenn ich hier auch irgendwas definieren will, wieder das zweidimensionale Volumen von den B1 und B1 und B2 spannen mir ja so eine Fläche auf. Und jetzt möchte ich also eine Determinante ganz analog definieren, die mir sagt, okay, was ist denn dieses zweidimensionale Volumen, also gerade die Fläche von dem Ding. Dann ist die Determinante von B, also gerade die Länge vom Vektor B1 mal die Länge vom Vektor B2 mal der Sinus von dem Vektor Phi. Wobei, wenn man das hier skizziert, dass dieser Vektor zwischen den beiden ist. Naja, und wenn man sich das jetzt ein bisschen allgemeiner ausrechnen will und legt sich hier so eine Standardbasis rein, dann gibt es natürlich hier einen Vektor, einen Winkel Phi 2 zwischen dem Basisvektor E1 und B2 und hier gibt es einen Winkel Phi 1 zwischen E1 und B1. Naja, und wenn man das tut, dann kann man das also schreiben als B1, Länge B1 mal Länge B2 mal Sinus von Phi 2 minus Phi 1. Mit den Additionstheoremen kann man das umschreiben als Sinus Phi 2 Cosinus Phi 1 minus Cosinus Phi 2 Sinus Phi 1. Naja, und wenn man jetzt hier immer das ausmultipliziert, dann hat man so Terme stehen wie Cosinus Phi 1 mal Länge von B1. Das ist also B1,1, also die erste Komponente des ersten Vektors. Hier analog gibt B2,2, das gibt B1,2 und das gibt B2,1. Das ist also die Regel, wie man eine Determinante in zwei Dimensionen ausrechnet. Und Sie können sich leicht davon überzeugen, dass das eben genau diese Fläche liefert. Und jetzt ein großes Achtung, diese Regeln die gelten nur in 2 und 3 Dimensionen. Das heißt, wenn Sie irgendwann mal eine vierdimensionale Determinante ausrechnen wollen, dann geht das anders. Aber hier verweise ich auch wieder auf die HÖMA, wo die allgemeinen Regeln hergeleitet werden. Gut, das war der Einschub. Jetzt können wir uns also zurückbegeben zu unserer Gleichung Stern dort. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch, dass wir ursprünglich mal diese Gleichung Stern da für ein nicht verschwindendes Vi lösen wollten. Naja, also zurück zum Eigenwert oder Eigenvektor. Also, wie wir uns jetzt ja überlegt haben, diese Gleichung Stern da drüben, also Sie können einfach das B, was wir jetzt gerade allgemein betrachtet haben, setzen als A minus Lambda mal 1. Also Stern hat eine Lösung Vi ungleich der Nullvektor, wenn die Determinante von der Matrix A minus Lambda mal 1 gleich 0 ist. Das ist ja gerade die Bedingung, die wir uns hergeleitet haben. Und was man sich auch überlegen kann mit den allgemeinen Regeln da oben mit dem Sachus, zum Beispiel, dass dieses Objekt hier, das ist ein Polynom und das hängt natürlich von diesem Lambda ab. Also das ist einfach ein Polynom. Und zwar nennt man es das charakteristische Polynom von dieser Matrix A. Wenn Sie also jemand auf dem Marktplatz fragt, was ist das charakteristische Polynom von der Matrix A, und gibt Ihnen irgendeine Matrix, dann können Sie das jetzt ausrechnen. Gut. Das heißt, wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann gibt es eine nicht triviale Lösung für diesen Eigenvektor, Vi. Das heißt aber auch, dass Denn dass ja dieses P an der Stelle Lambda muss ja dann 0 sein. Das heißt, dass die Nullstellen von P von Lambda sind die Eigenwerte von A. Das heißt also, was müssen Sie praktisch machen, wenn Ihnen irgendjemand eine Matrix an den Kopf wirft und fragt, was sind die Eigenwerte? Naja, Sie müssen dieses charakteristische Polynom ausrechnen und dann müssen Sie da halt irgendwie die Nullstellen rausbekommen. Was für zwei- und dreidimensionale Matrizen ist dieses charakteristische Polynom natürlich von Grade 2 oder 3 und da kann man das normalerweise dann noch ausrechnen. Für beliebig dimensionale Matrizen ist das für eine N-Kreuz-N-Matrix A hier ist dieses charakteristische Polynom ein Polynom vom n-ten Grad. Und da ist es natürlich sehr schwierig, im allgemeinen Fall irgendwie die Eigenwerte rauszubekommen. Und das ist eines der Hauptpunkte, warum die Quantenmechanik so kompliziert ist und man da so viel rechnen muss, weil man dann üblicherweise halt mit irgendwelchen N-Kreuz-N-dimensionalen Matrizen, die teilweise beliebig groß oder sogar unendlich dimensional sind, rechnen muss, um dann von irgendwie die Eigenwerte auszurechnen. Und das geht dann halt nicht mehr so standardmäßig. Gut, naja, lassen Sie uns ein Beispiel angucken. Wir nehmen uns mal die Matrix her, 1, minus 1, minus 1, 3. Erstmal kurz die Zwischenfrage, ist soweit jedem klar, wie das funktioniert, wie man an die Eigenwerte rankommt. Gut, jetzt schauen wir uns mal das Beispiel an, dann können Sie mal selber gucken, ob das verständlich ist. Also wir haben diese Matrix A, wir wollen die Eigenwerte und die Eigenvektoren wissen. Das heißt, wir müssen uns erstmal dieses charakteristische Polynom verschaffen. Also P von Lambda gleich die Determinante von A minus Lambda mal die Einheitsmatrix ist gleich, naja, das ist in unserem Fall also die Matrix 1 minus Lambda minus 1 minus 1 3 minus Lambda. Naja, und da oben steht noch die Regel, wie man diese Determinante ausrechnet. Das ist also 1 minus Lambda 3 minus Lambda minus 1 ist gleich Lambda Quadrat minus 4 Lambda plus 2. So. Ja, gut. Und jetzt müssen wir also die Nullstellen von dem Ding ausrechnen. Das soll also 0 sein. Naja, das hat offensichtlich zwei Lösungen. Lambda 1, 2 ist gleich 2 plus minus Wurzel aus 2. Gut, die Eigenwerte kennen wir jetzt also schon. Jetzt müssen wir uns noch die Eigenvektoren anschauen. Also der Eigenvektor V1, naja, der erfüllt A minus Lambda 1 mal die Einheitsmatrix, angewendet auf diesen Vektor V1 ist gleich 0. Aber das, da kann man ja einfach explizit ausrechnen. Ja, schreiben wir so. Also das ist minus 1 minus Wurzel 2. Minus 1 minus 1. 1 minus Wurzel 2. V1 1. V1 2. Tja, und hier steht der Nullvektor. Das heißt, das ist einfach ein lineares Gleichungssystem. Da folgt dann sofort, dass V1, 2 gleich sein muss minus 1 plus Wurzel 2 V1, 1. Das bedeutet also, dass der Vektor V1 gleich ist dem Vektor A und minus 1 plus Wurzel 2 mal A, wobei das klein a irgendeine beliebige reelle Zahl sein kann. Das heißt, wenn Sie den Vektor da einsetzen, kriegen Sie genau die Gleichung raus, dass die erfüllt ist. Und jetzt können Sie natürlich diesen Vektor V noch normieren. Also V1 soll von der Länge her 1 sein. Und das gibt Ihnen dann zusätzlich noch eine Gleichung für dieses A. Nämlich, dass das A ist 4 plus 2 Wurzel 2 unter der Wurzel. Ja. Dann schreibe ich das zur Sicherheit nochmal hin. V1 ist dann also 1 durch Wurzel 4 plus 2 Wurzel 2 mal 1 minus 1 minus Wurzel 2. Das ist also der normierte Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 1. Naja, und analog gilt V2 ist gleich diese Normierung minus 1 plus Wurzel 2 1. Das kommt ganz analog raus. Tja, und Bemerkung, V1 steht senkrecht auf V2. Gut, während ich mir wieder Platz schaffe, können Sie das mal ein bisschen sinken lassen und nachdenken, ob Ihnen dazu Fragen auftauchen. So. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Ja?
Also ich kenne es aus der Schule so, dass man die Determinante gar nicht mehr bestimmt und die Eigenwerte einfach direkt anhand der Matrix bestimmt. Also man hat nicht die Einheitsmatrix subtrahiert, sondern die Einheitsmatrix mit einem entsprechenden Lambda, das so variabel war. Und anschließend wurde das Lambda so gewählt, dass man eine Nullzeile bekam.
Ja, das ist im Prinzip genau das, was man hier ja auch macht. Man schaut sich die Matrix an und dann irgendein Lambda, mit einem Lambda zieht man das ab und dann kriegt man das allgemeine Polynom raus. So wie Sie das sagen, können Sie das natürlich auch machen. Allerdings müssen Sie dann halt ein bisschen Glück haben und das richtige Lambda sehen, wohingegen man das hier einfach stur durchrechnen kann. Man kriegt dann einfach sein Polynom und bestimmt die Nullstellen. Ich meine, es gibt sicherlich oft Fälle, wo man die Eigenwerte und Eigenvektoren noch einfach raten kann, weil es so offensichtlich ist, dass man es sofort sieht. Gut. Also das war der allgemeine Teil zu Determinanten, Eigenwerten und Eigenvektoren. Und wie ich schon sagte, das ist eine sehr wichtige Sache. Und jetzt werden wir uns gleich mal eine Anwendung zuwenden, wo wir das auch gebrauchen können. Und zwar ist das das Kapitel 2.14, das sich da nennt Systeme gekoppelter Differentialgleichungen. Naja, also Differentialgleichungen haben Sie ja gesehen schon und ich habe mir auch sagen lassen, Sie haben darunter ziemlich gelitten. Dummerweise ist das das, was in der Mechanik immer passiert, dass man am Ende irgendeine Differentialgleichung rausbekommt, die einem die Bewegung der Teilchen beschreibt und dass man nicht drumherum kommt, man muss das Ding einfach lösen. Oder man würde gerne, manchmal klappt es nicht. Naja, und jetzt passiert es aber auch, dass man oft nicht nur mit einer Differentialgleichung zu tun hat, sondern sogar mit mehreren, die voneinander abhängen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, so als einfaches Beispiel. Und das einfache Beispiel, was wir uns angucken, es seien zwei Massen, M, hier, die können sich hier so frei bewegen. Also, ich meine reibungsfrei. Und jetzt gibt es hier irgendwelche Nullpunkte. Und dann hat die Masse 1, die hat irgendeine Auslenkung x1. Und die Masse 2 hat irgendeine Auslenkung x2. Und damit das Ganze ein bisschen sinnvoller wird, sind die Massen an den Rändern mit einer Feder festgemacht, mit einer Federkonstante klein k. Und in der Mitte ist eine andere Feder mit einer Federkonstante groß k. Und wir haben also hier Hooke'sche Federn. Das heißt, die Kraft F ist gleich minus k mal die Auslenkung. Und die Auslenkung hier sind genau x1 und x2, weil die immer relativ zur Ruhelage gemessen werden. Naja, gut, das Erste, was man jetzt natürlich braucht, ist dieses System der Differentialgleichung, das man also gerne lösen möchte. Schauen wir uns zunächst mal die erste Masse an. Also es gilt ja, m, das ist die Masse, d nach dt Quadrat x1 von t ist gleich die Kräfte. Naja, das ist die Kraft auf das Teilchen 1 und die hängt allerdings von x1 und x2 ab, weil das hängt ja an zwei Federn dran. Und diese Kraft ist minus klein k mal x1 von t. Das ist die Kraft, die von der Feder da kommt, plus groß K x2 auch von t minus x1 von t. So. Naja, das kann man noch ein bisschen schöner schreiben. Da steht dann also x1 2 Punkt von t ist gleich minus klein k plus groß k über m x1 von t plus groß k durch m x2 von t. Und für die zweite Masse kriegt man ganz genauso raus, also ganz analog, groß k durch m x1 von t minus klein k plus groß k durch m x2 von t. Naja, das ist das versprochene System gekoppelter Differentialgleichungen, weil Sie sehen, die zweite Differentialgleichung hängt von der Lösung der ersten Differentialgleichung x1 ab, wohingegen die erste Differentialgleichung aber auch wieder von der Lösung der zweiten abhängt. Gut. Um jetzt aber nun das zu verwenden, was wir da uns gerade hergeleitet haben, brauchen wir ja irgendwie eine Matrix. Und witzigerweise kann man das aber als Matrix schreiben. Und zwar wie folgt. Das ist die zweite Zeitableitung von dem Vektor x1 von t, x2 von t. Das ist die linke Seite hier. Und die rechte Seite ist gerade die Matrix minus klein k plus groß k durch m, groß k durch m, groß k durch m, minus k plus groß k durch m, mal der Vektor x1 von t, x2 von t. Jo. Anfangswerte haben wir auch noch. x1 von 0 ist x1, 0. x2 von 0 ist x2, 0. x1 Punkt von 0 ist v1 0 und x2 Punkt von 0 ist v2 0. Okay. Naja, fällt Ihnen irgendwas auf, wenn Sie sich diese Gleichung anschauen? Die da. Naja, das ist offensichtlich eine symmetrische Matrix. Und für diese symmetrische Matrix können wir ja die Maschinerie, die wir gerade gemacht haben, vielleicht anwenden, hoffentlich. Aber zunächst mal schauen wir uns einen einfachen Fall an. Den ersten Fall. Und zwar, das Groß K soll 0 sein. Naja, wenn man sich da oben das Bild anguckt, hat man dann also zwei Massen. Jeder hat ihre eigene Feder. Und sie sind aber nicht gekoppelt. Das heißt, man hat einfach xj 2 Punkt von t, und das folgt direkt aus der Gleichung da, ist gleich minus k durch m xj von t. Und j ist 1 oder 2. Naja, und die Lösung von dem Ding, die kennen Sie ja mittlerweile schon. Das ist einfach irgendeine Konstante aj mal e hoch i Omega t, wobei das aj ist irgendeine komplexe Zahl und das Omega ist k durch m. Und die wirklich physikalische Lösung sollte natürlich reell sein, weil das ist ja eine Auslenkung. Aber man kann sich leicht davon überzeugen, wenn Sie die Lösung dann nehmen und nehmen davon den Realteil oder den Imaginärteil, dann sind das beides reelle Lösungen. Und jede beliebige Linearkombination von den beiden reellen Lösungen ist wieder eine Lösung, weil die Gleichung linear ist. Man hat also dann insgesamt zwei freie Konstanten. Ne? So naiv könnte man sagen, der Realteil und der Imaginärteil von dem A hier. Aber wenn Sie die Rechnung wirklich machen, dann können Sie das ausrechnen, und mit den zwei Konstanten, die man hier noch frei hat, kann man also die beiden Anfangsbedingungen x1 von 0 und x1 Punkt von 0 dann noch anpassen, sodass man dann wirklich eine reelle Lösung des Anfangswertproblems bekommt. Gut, das war der langweilige Fall. Ja. So. Okay. So, der Fall für k ungleich 0. Dann machen wir mal einen Ansatz. Und zwar machen wir den Ansatz, dass x j von t soll sein eine Zahl xj Balken e hoch i lambda t. Naja, und wenn Sie diesen Ansatz, das ist hier eine Konstante, wie gesagt, da oben in Ihre Gleichung einsetzen, dann bekommen Sie raus minus lambda Quadrat x1 quer x2 quer ist gleich a 1 x1 quer x2 quer, wobei das da jetzt a sein soll. Tja, und da fällt einem auf, dass das ja eine Eigenwertgleichung ist. Wir wollen ja dieses minus lambda Quadrat bestimmen, und das ist offensichtlich der Eigenwert von dieser Matrix A. Gut. Thank you. Okay, also da haben wir unsere Gleichung. Schreiben wir die mal noch ein bisschen um, damit es ein bisschen transparenter wird. Das ist also minus k plus groß k durch m plus lambda Quadrat groß k durch m und hier steht auch groß k durch m und hier steht minus k plus groß k durch m plus lambda Quadrat. Und da hinten steht noch der Nullvektor. Also wir müssen diese Gleichung lösen. Und das ist genau das Eigenwertproblem, was wir hatten. Wir müssen uns also anschauen, die Determinante von dieser Matrix hier. So. Also schauen wir uns an, die ja. Die Determinante der Matrix B, wobei das jetzt hier B sein soll. Naja, und das kann man ja ausrechnen, das ist Lambda Quadrat minus klein k plus groß k durch m zum Quadrat minus groß k Quadrat durch m Quadrat. Und wenn wir jetzt die Eigenwerte Lambda Quadrat hier bestimmen wollen, dann muss das Ding, dieses Polynom 0 werden. Gut. Okay, schauen wir uns an, was für Lösungen es da denn gibt. Also wir haben die folgenden Eigenwerte. Wir haben Lambda 1 Quadrat gleich groß k durch m. Klein k durch m. Und wir haben Lambda 2 Quadrat, das ist klein k plus 2k durch m. Gut. Und die zugehörigen Eigenvektoren, das ist x1, 1, x2, bar 1. Die 1 ist, weil es zum ersten Eigenwert gehört, ist 1 durch Wurzel 2, 1, 1 und x1, 2, x2, 2, 1 durch Wurzel 2, 1 minus 1. Gut, jetzt haben wir das also da gelöst und in unserem Ansatz hier tritt aber ja nur das Lambda auf und nicht das Lambda-Quadrat. Das heißt, wir müssen aus dem Lambda 1 und 2 noch die Wurzeln ziehen. Und diese Wurzeln, die nennt man die Normalfrequenzen. Und zwar die positiven Wurzeln. Das ist also Lambda 1 gleich k durch m und Lambda 2 gleich Wurzel k durch m, Wurzel klein k plus 2 groß k durch m. Gut. Das ist also eine Lösung, die wir gefunden haben. Ja, schauen wir uns die vielleicht nochmal im Detail an. Vielleicht finden wir ja sogar raus, was die physikalisch bedeuten. Das wäre ja am Ende ganz hübsch. Also, schauen wir uns mal die Eigenmoden an. Also die Eigenwerte entsprechen den Normalfrequenzen und die Eigenvektoren entsprechen den Eigenmoden, sozusagen. Also schauen wir uns die an. Das ist 1 von t, x2, 1 von t. Das ist jetzt die zeitabhängige Lösung. Zur ersten Normalfrequenz. Das ist also 1 durch Wurzel 2, 1, 1, e hoch i, Lambda 1, t. Ja. Und das kann man schreiben, ne? Als nee, das machen wir erst auf der nächsten Tafel. Also das hier wissen Sie ja, das ist Cosinus von Lambda 1t plus i mal Sinus von Lambda 1t. Entschuldigung. So. So, und wie gesagt, die physikalische Lösung muss ja reell sein. Das heißt, wir können davon den Real- und den Imaginärteil nehmen. Kriegen wir zwei Lösungen raus erstmal, dann können wir uns noch unsere Anfangsbedingungen mit einbauen, wenn wir wollen. Aber das habe ich hier gar nicht gemacht. Wie dem auch sei, man kriegt also dann die Lösungen raus. Man kann das schreiben als irgendein Gamma 1 mal der Vektor 1, 1 mal Cosinus Lambda 1 t minus Delta 1, wobei Gamma 1 und Delta 1 irgendwelche reellen Zahlen sind. Aber Sie wissen ja, dass Sie noch zwei freie Anfangsbedingungen haben. Das heißt, wenn Sie das da nehmen und in die Anfangsbedingungen einsetzen, dann kriegen Sie noch Gleichungen raus für das Gamma 1 und das Delta 1. Es ist also alles wohlbestimmt. So, das wäre die erste Eigenmode. Hier, zu Lambda 1. Zu Lambda 2 kann man das ganz genauso machen. Und da kriegt man raus 2 von t, x2, 2 von t ist gleich Gamma 2, 1, minus 1, Cosinus, Lambda 2, t, minus Delta 2. Und das kann man auch noch schreiben als das Gamma 2, schreiben wir einfach davor, Lambda 2, t, minus Delta 2, Cosinus, Lambda 2, t, minus Delta 2, plus pi. So, gut. Jetzt überlegen wir uns mal, was wir da ausgerechnet haben. Wir haben also diese zwei Eigenmoden. Wie sieht das aus? Was tun die? Also die beide schwingen offensichtlich, weil wir haben hier jeweils einen Cosinus mit Zeitabhängigkeit und hier irgendeine Frequenz drin. Diese Frequenz Lambda 1 hier ist also gegeben dort oben und die Frequenz Lambda 2 hier ist größer, die taucht in der zweiten Lösung auf. Und in der ersten Lösung sieht man, dass die beiden Teilchen immer in Phase schwingen, das heißt, die schwimmen zusammen nach links, dann schwingen sie zusammen nach rechts, dann wieder zurück. Und die erste, also die Feder in der Mitte, die tut da anscheinend überhaupt nicht beitragen, weil die beiden Teilchen immer parallel zueinander rumschwingen. Und das sieht man dann auch an der Lösung, weil in dieser Eigenfrequenz Lambda 1 taucht das Groß K gar nicht auf. In der zweiten Lösung sieht man dagegen, dass immer wenn das x1 maximal ist, ist das x2 minimal. Das heißt, man hat eine Lösung, wo die beiden Massen so gegeneinander schwingen. Und diese zweite Mode, die hat eine höhere Schwingungsfrequenz Lambda 2, weil dort eben auch die mittlere Feder beiträgt. Gut. Jetzt haben wir also diese beiden Eigenmoden. Jetzt schreiben wir noch die ganz allgemeine Lösung hin. x1 von t, x2 von t. Also wir wissen, dass das zwei sind Lösungen. Und das ist eine lineare Differentialgleichung. Das heißt, die Summe von zwei Lösungen ist wieder eine Lösung. Das heißt, die allgemeine Lösung kann man also schreiben als irgendeine Konstante a1 mal der Vektor 1, 1 Cosinus Lambda 1 t minus Delta 1 plus A2 1 minus 1 Cosinus Lambda 2 T minus Delta 2. Wobei jetzt wir hier also noch vier freie Konstanten haben, A1, A2, Delta 1 und Delta 2. Und die entsprechen genau diesen vier freien Werten, die wir aus der Anfangsbedingung noch haben. Ja. Soweit, so gut. Okay, das wäre es, was ich zu den gekoppelten Oszillationen sagen will. Dann kann ich noch ankündigen, dass Sie dieses Problem noch auf Übungsblatt 10 Ihnen wieder begegnen wird. Gibt es an der Stelle irgendwelche Fragen? Ja? Da? Also wenn ich diesen Ansatz da einsetze, hier auf der rechten Seite, ja, dann steht ja einfach rechts der Vektor, steht einfach dieser Vektor, also der Vektor mal e hoch i lambda t. Und auf der Seite leite ich das zweimal ab, kriege ich minus vom i Quadrat lambda Quadrat e hoch minus lambda t mal dieser Vektor. Und das e hoch i lambda t, das kürze ich einfach rechts und links. Weil das ja nicht null werden kann. So. Ja. Also wir haben hier, um das nochmal zu sagen, wir haben diese Matrix A. Blöderweise haben wir jetzt mehrere A's. Also diese Matrix A haben wir letzten Endes diagonalisiert. Sie können das mal ausprobieren, wenn Sie die Matrix A da nehmen und nehmen diese Eigenvektoren da und wenden das drauf an, dass Sie dann genau die Gleichung rausbekommen. Okay, sonst irgendwelche Fragen? Gut, dann wenden wir uns einem anderen wichtigen, sehr wichtigen System zu in der Mechanik. Und Ihnen ist vielleicht schon aufgefallen, dass es irgendwie immer um Schwingungen geht. Und jetzt schauen wir uns also eine Schwingung mit Dämpfung an. Und zwar haben wir folgendes Bild. Wir haben wieder eine Masse M, die hat irgendeine Auslenkung x um irgendeine Ruhelage und hier ist wieder eine Feder mit einer Federkonstanten k. Und die Kraft, die wirkt, soll sein die Kraft, die die Feder ausübt. Das hatten wir schon vorher. Plus die Reibungskraft. So, die Kraft der Feder ist minus Federkonstante mal x. Und für die Reibungskraft nehmen wir an, das soll sein irgendeine Konstante b mal x Punkt. Dass die Reibung hier so aussieht und linear proportional zur Geschwindigkeit ist, das ist natürlich eine Annahme. Die ist gut für kleine Körper und langsame Geschwindigkeiten und so. Realistischerweise gibt es auch Terme, wo die Geschwindigkeit zum Quadrat eingeht. Allerdings wird dann die Gleichung sehr viel komplizierter zu lösen und deswegen schauen wir uns erstmal den Fall an. Gut. Also das ist unsere Kraft. Da haben wir also offensichtlich mx2 Punkt von t ist gleich minus kx von t minus bx Punkt von t. Das ist also unsere Bewegungsgleichung. Und jetzt bringen wir die noch auf eine Standardform. x2 Punkt von t plus b durch m x Punkt von t plus k durch m x von t ist gleich 0. Und um den Standard noch vollkommen zu machen, nennen wir b durch m 2 Gamma und k durch m Quadrat nennen wir Omega 0 Quadrat. Gut, jetzt haben wir also eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Und als erstes schreiben wir uns das um als System gekoppelter Differentialgleichung erster Ordnung. Weil dann können wir wieder anwenden, was wir vorhin gemacht haben. Und zwar schreiben wir das wie folgt um. Wir setzen, v von t ist gleich x Punkt von t. Naja, soweit ist das noch nicht sonderlich überraschend. Der Witz ist, wenn man jetzt das verwendet, dann kann man diese Gleichung hier unten schreiben als x Punkt von t, v Punkt von t ist gleich 0 minus Omega 0 Quadrat minus 2 Gamma 1 x von t, v von t. Naja, schauen wir es uns mal an. Also die Gleichung, ich behaupte, diese Gleichung ist genau äquivalent zu der Gleichung. Gut, was sagt mir das? Das sind zwei Gleichungen. Die erste sagt mir einfach, dass x Punkt gleich v ist. Naja gut, das ist meine Annahme. Und die zweite Gleichung sagt mir, dass x Punkt ist gleich x2 Punkt offensichtlich ist gleich minus Omega 0 Quadrat x minus 2 Gamma v. Und das ist ja aber wieder x Punkt. Also kann ich meine Differentialgleichung zweiter Ordnung umschreiben als Differentialgleichungssystem erster Ordnung. Das ist eine ganz allgemeine Feststellung, dass man eine Differentialgleichung n-ter Ordnung kann man immer umschreiben. Also das ist hier nur so eine Nebenbemerkung. Kann man immer umschreiben als ein System von Differentialgleichungen erster Ordnung mit n-Gleichungen. Ja, braucht uns aber nicht weiter zu interessieren. So, okay. Sind Sie soweit alle noch dabei? So, also wir müssen, von der Gleichung kommen wir, die ist äquivalent zu der Gleichung, die müssen wir also lösen. Und jetzt machen wir folgenden Ansatz. X von t, v von t, weil das ist ja jetzt unser zweidimensionaler Vektor hier. Und das soll sein, irgendeine Konstante x quer und irgendeine andere Konstante v quer, e hoch Lambda t, wobei das Lambda jetzt erstmal eine komplexe Zahl ist. So, und jetzt machen wir das genauso wie hier bei der Herleitung von der Gleichung. Wir setzen diesen Ansatz einfach erstmal stur in unsere Gleichung ein. Und dann liefert der uns Lambda x quer v quer muss sein 0, 1 minus Omega 0 Quadrat minus 2 Gamma x quer v quer. Naja, siehe da, das ist wieder eine Eigenwertgleichung. Das Lambda kann im Prinzip noch komplex sein. Wir werden dann heute wahrscheinlich leider nicht mehr, aber dann sehen, was da so für Fälle auftreten können. Aber lassen Sie mich jetzt also noch anschreiben. Also wir müssen bestimmen dieses Lambda. Also brauchen wir das charakteristische Polynom von unserer Matrix P von Lambda. Und das ist offensichtlich minus Lambda mal minus 2 Gamma minus Lambda plus Omega 0 Quadrat ist gleich Lambda Quadrat plus 2 Gamma Lambda plus Omega 0 Quadrat. Gut, Polynom zweiten Grades, dessen Nullstellen sind gesucht. Das heißt, es folgt die Eigenwerte Lambda plus und minus ist gleich minus Gamma plus minus Gamma Quadrat minus Omega 0 Quadrat ist gleich minus Gamma plus minus I also minus Gamma plus minus I Wurzel Omega 0 Quadrat minus Gamma Quadrat. So, im Allgemeinen ist das Ding komplex. Sie sehen also auch, dass die komplexen Zahlen nicht vollkommen nutzlos sind, sondern dass die tatsächlich in so einem einfachen Problem auftreten. Und was eben passiert ist, dass, wenn man den Ansatz da macht, der Imaginärteil sorgt immer für irgendeine Schwingung und der Realteil sorgt immer für irgendeine Dämpfung. Genau. Also das sind die Eigenwerte. Die allgemeine Lösung ist x von t gleich Alpha plus e hoch Lambda plus t plus Alpha minus e hoch Lambda minus t. Wobei Alpha plus und Alpha minus irgendwelche komplexen Zahlen sind. Gut. Jetzt gibt es vier Fälle. Die kann ich leider nicht mehr alle machen. Aber ich fange mal an. Also vier Fälle. Und die vier Fälle unterscheiden sich gerade dadurch, ob denn dieses Lambda plus und minus hier komplex ist oder reell oder wie oder was. Gut, der erste Fall. Der erste Fall ist in gewissem Sinne der langweiligste, nämlich Gamma gleich 0. Gamma gleich 0, das sehen wir also, dass das B gleich 0 ist, weil also das B ist gleich 0, das heißt, wir haben keine Reibung. Naja, für Gamma gleich 0 kriegen wir Lambda plus minus ist gleich plus minus I Omega 0. Einfach hier von der Gleichung. Das heißt, diese Lambdas sind rein komplex und unsere Lösung x von t sieht wie folgt aus. X 0 Cosinus Omega 0 t plus V 0 Omega 0 Sinus Omega 0 T. Wobei X 0 und V 0 die Anfangswerte sein sollen. Naja. Und wenn Sie das malen, dann ist das halt einfach eine ganz normale Schwingung. Und Sie haben hier eine Schwingungsfrequenz von 2 Pi über Omega 0. So. Also laut meiner Uhr habe ich noch 5 Minuten. Thank you. So. Also, das war der Fall, wo es keine Dämpfung gibt. Wie gesagt, nach meiner Uhr habe ich noch 5 Minuten, deswegen mache ich noch einen Fall. Fall 2. Schwache Dämpfung. Und zwar soll sein 0 kleiner als Gamma, sehr viel kleiner als Omega 0. Naja, dann gilt Lambda plus minus ist gleich minus Gamma plus minus I Omega 0. Also ich klammer hier das Omega 0, ziehe ich aus der Wurzel raus. 1 minus Gamma Quadrat Omega 0 Quadrat. Und weil ja das Gamma sehr viel kleiner ist als das Omega 0, kann ich hier eine Taylor-Entwicklung machen. Und dann bekomme ich raus minus Gamma plus minus I Omega 0 mal 1 minus Gamma Quadrat durch 2 Omega 0 Quadrat plus irgendwelche Terme Gamma hoch 4 Omega 0 hoch 4. Die Taylor-Entwicklung? Bis einschließlich 3. Grad. Also Sie sehen, den 4. lasse ich weg. Das heißt aber in erster Näherung, wenn ich nur die 1 mitnehme, ist das hier weiterhin das alte Omega 0. Also in erster Ordnung ist Lambda plus minus gleich minus Gamma plus minus I Omega 0. Oh. Die allgemeine Lösung sieht wie folgt aus. Und jetzt ist was Interessantes. Also wenn Sie sich Ihren Ansatz anschauen, hier, dann steht da E hoch Lambda T. Und wenn das Lambda jetzt hier einen Realteil hat,